Okay, ich bete noch gemeinsam und dann steigen wir ins Thema ein. Lieber Vater, wir danken dir wieder für den heutigen Tag, den 30. Dezember. Danke, Herr, dass du diesen Tag gemacht hast und uns geschenkt hast. Für manche ist es ein Tag, der mit Leid erfüllt ist oder mit Tränen. Für andere ist es ein Tag mit Freude erfüllt und mit Liebe. Herr, beides wollen wir aus deiner Hand nehmen, im Wissen zum einen, dass es eine gefallene Welt ist, in der wir leben, und im Wissen zum anderen, dass wir einen liebenden Gott haben, der unser Arzt ist und der sich wünscht, dass wir gesunden an Leib, Seele und Geist. Und Herr, in diesem Vertrauen wollen wir dir heute begegnen. Unsere Haltung, Herr, wollen wir prüfen, die wir vor dir haben. Und vielleicht auch umkehren und Buße tun, da wo wir eine falsche Haltung dir gegenüber eingenommen haben. Eine Haltung, die uns selbst schadet und anderen Menschen. Und Herr, danke, wenn wir dich genießen dürfen und im Vertrauen auf einen guten Gott leben dürfen. Und selbst wenn es so ist, Herr, wissen wir müssen es uns zusprechen, damit wir es nicht vergessen und damit wir weiter darin leben. Und dazu soll auch dieser Abend dienen, Herr, uns zusprechen, wer du bist und wer wir sind in deinem Lichte. Danke für diese Freizeit, für jeden Einzelnen, der da ist. Und danke für das, was du für uns bereitet hast. Möge es uns zur Ermutigung und dir zur Ehre dienen. Amen. Wir haben jetzt die letzten paar Abende über das Herz gesprochen. Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir ehrlich sein sollten mit uns selbst. Und ich möchte heute Abend ein Thema ansprechen. Die Überschrift heißt ganz einfach, Gott die Ehre geben. Und wir werden sehen, wenn wir Gott die Ehre geben, werden wir gesünder. Es dient zu unserer Gesundung an Leib, Seele und Geist. Als ich noch jünger war, ich bin inzwischen auch schon 50, das ist ja nicht mehr ganz jung. Als ich noch jünger war, haben mich Männer beeindruckt, die fähig und selbstständig waren, die etwas auf die Füße stellen konnten. Die Männer haben mich beeindruckt. Allerdings über die Jahre haben mich diese Männer immer weniger beeindruckt. Nicht, dass es falsch ist, aber beeindruckende Männer für mich heute sind solche, die barmherzig, ehrlich und demütig sind. Von denen möchte ich lernen und die imponieren mir. Als Menschen, die wir die Bibel ernst nehmen, Gott und sein Wort ernst nehmen, glauben wir ja, dass der Mensch nicht geschaffen ist, allen Ruhm und Ehre auf sich selbst zu beziehen. Wenn du Christ bist, dann hast du irgendwie mitbekommen, dass ich als Christ Gott die Ehre geben soll, beziehungsweise auch anderen Menschen die Ehre geben soll und nicht ständig mir selbst Ehre geben soll. Und wir glauben auch, dass wenn uns Ruhm und Ehre zuteil wird, was ja nicht schlecht ist, ist ja etwas Schönes, dass wir dann als Christen sagen, danke für das Kompliment, das ist echt lieb von dir. Aber ich will Gott dafür danken, dass er mich dazu befähigt hat, ich will die Ehre weiterleiten. Das heißt, wir freuen uns über Komplimente und Applaus und geben sie aber gleichzeitig weiter an den, dem wir glauben, dem es gebührt. Corrie ten Boom hat es so schön ausgedrückt, wenn ich einen Blumenstrauß geschenkt bekomme, dann bedanke ich mich dafür, und ich reiche die Blumen weiter an Jesus. Unabhängig jetzt davon, wie ernst du die Bibel nimmst, ob du Christ bist oder nicht, wirst du mir jetzt wahrscheinlich recht geben in dem, was ich sage, weil wir alle als Menschen eine gemeinsame Erfahrung machen. Und das ist folgende. Wir alle kennen mehr oder weniger Menschen, die viel über sich selbst reden. Sie reden sehr viel darüber, was sie geleistet haben, was sie vollbracht haben in ihrem Leben. Sie zeigen gern, wie schön ihre Frau oder Freundin ist, dann zeigen sie her. Sie reden gern darüber, wie klug und erfolgreich ihre Kinder sind. Sie zeigen gern, wie groß ihr Haus ist, was sie geschaffen haben. Sie reden gern darüber, welche einflussreichen Leute sie kennen, mit wem sie in Kontakt stehen und so weiter. Und solche Leute, die viel über sich selbst reden, wenn sie dann fertig sind mit ihrer Selbstansprache, sagen sie, so, jetzt habe ich genug über mich selbst geredet, was hältst du eigentlich von mir? Wir alle kennen mehr oder weniger solche Leute und wir wissen auch eins, wir tun uns schwer mit diesen Typen. Sie gehen uns mit der Zeit auf den Nerv. Manche dieser Menschen, die viel über sich selbst reden, haben zwar tatsächlich viel geleistet, das stimmt. Die haben viel geschaffen. Aber wir tun uns sogar schwer, ihnen zu sagen, wow, es ist echt gewaltig, was dir gelungen ist, was du alles gemacht hast. Weil dann beginnen sie mit ihrer Geschichte und die nächsten 2 Stunden sitze ich da und muss mir wieder anhören, was er alles gemacht hat. Die Tochter ist die Klassenbeste, der Sohn gewinnt jedes Skirennen und die zweite ist die schönste. Jedes Mal, wenn du irgendeine Geschichte erzählst, hat er noch eine bessere. Ihr kennt es in so Unterhaltungen, Diskussionen. Aber, und jetzt kommt die Geschichte oder der Punkt, nichts, was sie tun oder haben, beeindruckt uns. Wir sind nur froh, wenn sie weiterziehen. Es ist völlig egal, wie schön ihre Freundin, wie schnell ihr Auto und wie groß ihre Firma ist. Diese Leute gehen uns auf den Nerv. Und wisst ihr warum? Weil sie die Ehre ständig sich selbst geben. Menschen, die die Ehre auf sich selbst beziehen und daran festhalten, werden zunehmend attraktiv, unattraktiver, egal wie viel sie schaffen und haben. Und das ist das Paradox. Ein Mensch, der die Ehre sich selbst gibt, versucht dabei, sich selbst größer zu machen, tatsächlich wird er aber immer kleiner. Und der Grund ist der, kein Mensch will freiwillig in ihrer Gegenwart sein. Niemand sagt, du, ich freue mich so auf ein Wochenende mit Hans Franz Sepp, weil der redet dauernd über sich selbst, das wird aber so richtig nett. Wir sind halt mit ihnen zusammen, wenn wir müssen, vielleicht weil er der Chef ist oder was immer. Aber ansonsten sind wir froh, mit ihm nichts zu tun zu haben oder mit ihr. Christen nun glauben, dass alle Talente, alles Können, alle großen Leistungen eine Gabe Gottes ist. Im Jakobus Kapitel 1, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Jede Gabe, die du hast, jede, die ich habe, kommt von oben herab. Wir haben sie uns nicht selbst gemacht und gegeben. Im 5. Mose 8, Vers 17 und 18 steht ein ganz eindrücklicher Vers. 5. Mose 8, Vers 17, da sagt Gott zu den Israeliten, da sage nicht in deinem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Mit anderen Worten, du hast keinen einzigen Euro selbst verdient. Ich auch nicht. Seht ihr, ich habe meine Hand nicht selbst gemacht. Die habe ich nicht selbst gestrickt, die ist mir geschenkt worden, mit der ich arbeiten kann. Die Füße, mit denen ich Skifahren kann, habe ich mir auch nicht selber gemacht, ein Geschenk. Die Augen, mit denen ich sehen kann, ein Geschenk von oben herab. Ein Hirn, das vielleicht auch diszipliniert leben kann, habe ich mir nicht selbst gestrickt, das ist ein Geschenk. Es ist alles ein Geschenk. Und wenn ein Mensch mit Jesus lebt, dann lernt er oft unbewusst, dass wenn wir etwas Großes vollbracht haben, das ist ja was Schönes, dass wir dann aber die Ehre letztlich Gott geben und nicht selbst behalten. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich hätte diese Lektion nicht mal ansatzweise gelernt, wenn ich nicht gläubig geworden wäre. Weil in meinem Stolz oder Hochmut hätte ich mir immer nur selbst gratuliert und wäre dabei immer kleiner geworden. Und darum habe ich auch am Anfang gesagt, dass mich früher zwar fähige Männer beeindruckten, aber zunehmend beeindrucken mich barmherzige Menschen, die die Ehre weitergeben. Ein schönes Beispiel dafür, ich weiß nicht, wer von euch im letzten Sommer die Olympischen Spiele in London angeschaut hat, aber da war eine Frau, eigentlich ein Mädchen noch, die Gabby Douglas, das ist die US-amerikanische Kunstturnerin, und sie hat 2 Goldmedaillen in London gewonnen. Und im Interview sagte sie vor der ganzen Welt, da waren sicherlich Millionen Zuschauer am Fernseher, hat sie gesagt, eine Olympiasiegerin zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl. Ich gebe Gott alle Ehre. Das ist eine Art Win-Win-Situation. Die Ehre steigt auf zu ihm und der Segen fällt herab auf mich. Alles in mir soll Gott preisen, auf dass ich niemals vergesse, was er mir alles Gute getan hat. Als die Christen das im Fernsehen hörten, haben sie alle applaudiert und gesagt, super Gabi, gut gemacht. Die Atheisten, die das gehört haben, sagten, was bringt die Gott da ins Spiel, was hat Gott mit damit zu tun, und die haben sich geärgert. Warum hat Gabby Douglas das gesagt? Nicht um die Atheisten zu ärgern. Gabby Douglas hat es gesagt, weil wir als Christen glauben, dass die Ehre für alles, was wir tun und vollbringen, letztlich Gott gebührt. Weil wir wissen, ohne Gott kann ich gar nichts tun. Jesus hat mal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir glauben, dass empfangene Ehre wir nicht bei uns selbst horten sollten, sondern dass wir so gemacht sind, um die empfangene Ehre zu reflektieren, weiterzugeben. Einige von euch ist vielleicht bewusst, Johann Sebastian Bach hat am Ende jedes seiner Werke geschrieben, SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott, die Ehre. Seht ihr, zwischenmenschlich wissen wir, ob du Christ bist oder nicht, Eigenlob stinkt. Das sagt man so im Deutschen. Und dasselbe gilt auch in Bezug auf Gott. Die Bestimmung des Menschen ist nicht, Ehre auf sich selbst zu beziehen, sondern zu reflektieren. Der es bei sich selbst hortet, der beginnt zu stinken. Eigenlob stinkt. Aber, und das ist das Interessante, viele Menschen wissen das nicht. Zum Beispiel die ersten Christen in Korinth, die haben das nicht gewusst, dass die Ehre nicht ihnen gebührt, sondern reflektiert werden soll. Übrigens, die Christen in Korinth, das waren ja ganz interessante Typen. Historiker belegen, dass damals die Menschen in Korinth extrem freizügig gelebt haben. Seit Platon, ungefähr 300 vor Christus, bedeutet korinthisch leben sexuell freizügig zu leben. Im Tempel von Korinth gab es 1000 Prostituierte, die dort gearbeitet haben. Die hatten alle in der Stadt ein Häuschen mit einem Rosengarten davor. 2/3 der Stadt waren Sklaven. Und die ersten Gläubigen in der Christengemeinde, das waren wahrscheinlich so 50 Leute, waren nach der Bibel Ehebrecher, Unzüchtige, Lustknaben, Homosexuelle, Trunkenbolde, Räuber, Verleumder und Götzendiener. Super Gemeinde. Ich meine es wirklich. Aber sie haben etwas nicht gewusst. Was wussten sie nicht? Im 1. Korinther 6 schreibt Paulus ihnen etwas, das sie nicht wussten. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, da schreibt er, oder wisst ihr nicht, was wussten sie nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das haben sie nicht gewusst, dass man auch mit seinem eigenen Leib, und er spricht hier auch das sexuelle Leben an, damit Gott verherrlichen soll und nicht sich selbst. In Matthäus 5, Vers 14 in der Bergpredigt sagt Jesus einen ganz eindrücklichen Vers. Matthäus 5, Vers 16 genügt eigentlich. Matthäus 5, 16 sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit, ist interessant, was sollen die Menschen sehen? Damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel verherrlichen. Was sollen die Menschen sehen? Unsere guten Werke sollen sie sehen. Und was sollen sie daraus schließen? Dass Gott ein guter Gott ist. Das heißt, wir sollten die Ehre reflektieren, nicht bei uns selbst horten. Und übrigens, das ist etwas, was mir total gefällt. Es ist eine Frage, und ich möchte dich ermutigen, dass du dir bei jeder Entscheidung, bei wesentlichen Entscheidungen, diese Frage stellst. Angenommen, du stehst vor einer Weggabelung, du weißt, ich könnte jetzt da lang gehen oder ich könnte da lang gehen. Frage dich an dem Punkt, was bringt Gott mehr Ehre? Ist Gott geehrt, wenn ich so handle? Oder ist Gott geehrt, freut sich Gott, wenn ich so handle? Für mich ist das ein ganz wesentlicher Maßstab. Wisst ihr warum? Es ist viel mehr als richtig und falsch. Ich kann nämlich fast immer argumentieren, warum etwas richtig ist. Und ich kann dir immer ein Gegenargument geben, warum etwas falsch sein soll. Aber wisst ihr, wo es viel konkreter wird? Wenn du dich fragst, Gott, was bringt dir die Ehre? Was macht dir Freude? Was ehrt dich? Und das will ich tun. Ich glaube, wenn wir diese Frage uns stellen würden vor Entscheidungen, würden wir so manche unkluge Entscheidungen nicht bereuen müssen. Also wir wissen, Menschen, die sich selbst applaudieren und damit versuchen, größer zu werden, werden eigentlich immer kleiner. Andererseits, Menschen, die den Applaus nicht für sich selbst behalten, sondern weitergeben, reflektieren, das sind schöne Menschen, gesunde Menschen. Und eindeutig sieht man das an Jesus. Im Philipper 2, wenn du eine Bibel hast, darfst du gerne aufschlagen. Ja, da habe ich es noch nicht. Philipper 2 und Vers 5 bis 9. Da lesen wir Folgendes über Jesus. Philipper 2, 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Welche Gesinnung war in Jesus? Denn die sollten wir haben, weil er in uns lebt. Was war so speziell an Jesus? Immer viele Dinge, aber was wird hier beschrieben? Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das heißt, er war immer Gott und wie Gott. Aber, Vers 7, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und dann lesen wir im Vers 9, darum. Wann immer darum in der Bibel steht, frag, warum steht da darum? Warum, liest die vorherigen Verse, darum, weil er sich selbst erniedrigte, darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Warum ist sein Name so hoch erhoben? Weil er sich selbst erniedrigte. Er hat den Applaus nicht auf sich selbst bezogen, sondern hat sich erniedrigt und seinen Vater verherrlicht. Darum hat der Vater ihn verherrlicht. Und übrigens, dasselbe Prinzip gilt in der Welt. Malcolm Muggeridge, ich habe ihn gestern schon zitiert, hat sich extrem gut ausdrücken können. Er war ein Autor natürlich und Journalist. Er hat etwas geschrieben, das hat mir sehr gut gefallen. Wiederum ein bisschen kleiner, aber du kannst es ja dann runterladen. Da sagt er, er ist Engländer gewesen, wir blicken zurück auf unsere Geschichte und was sehen wir? Königreiche kommen und gehen, Reichtümer angehäuft und Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, in dem Fall war es nicht ich, der in der ganzen Welt ein 1000-jähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte, wenn er an die Macht kommt. Ich traf einen mörderischen Mann im Kreml, der von der intellektuellen Elite als weiser als Salomo bezeichnet wurde. Alles in einem Leben, alles weg, verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel an der Küste Europas. Hitler und Mussolini tot, ihre Namen sind heute Schimpfwörter. Stalin, ein verbotener Name im Regime, das er half aufzubauen. Alles in einem Leben, alles in einem Menschenleben, aus und vorbei. Und hinter dem Schein dieser selbsternannten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Menschheit immer noch Grund zur Hoffnung hat, die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Interessant, hätten wir vor 2000 Jahren gelebt, damals in Judäa, und wir hätten eine Wette abgeschlossen, wer wird die Zukunft dieses Planetens mehr verändern? Das römische Imperium mit all seinem Glanz und Macht oder ein Zimmermannssohn mit ein paar mittellosen Fischen. Wir hätten damals alle auf das Römische Reich gewettet. Und doch, heute 2000 Jahre später, geben wir unseren Kindern Namen wie Markus, Johannes, Lukas, Maria, Elisabeth. Und unsere Hunde nennen wir Cäsar und Nero. Hat mal jemand gesagt, das hat mir gut gefallen. Darin kann man sehr viel sehen. Wenn wir Gott die Ehre geben, dann tut sich der Sinn für unser Leben auf. Das ist das Geheimnis. Ich habe früher oft Lieder gesungen, gib Gott die Ehre. Ich habe nie gewusst, was das heißt. Irgendwie kirchlich. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Aber Gott die Ehre zu geben, den Applaus, die Ehre, die ich bekomme, zu reflektieren. Wenn ich das lerne, tut sich für mich der Sinn des Lebens auf, weil ich lebe dann nicht für mich, um meine Ehre zu vergrößern, sondern ich lebe plötzlich in Beziehungen. Wenn ich den Applaus an andere weitergebe, ich stehe in Beziehungen und damit tut sich der Sinn des Lebens auf, weil Leben ist Beziehung. Die horizontalen Beziehungen zu den anderen Menschen und die vertikale Beziehung zu Gott. Und je mehr wir reflektieren, die Ehre anderen geben, desto mehr entdecken wir den Sinn für unser eigenes Leben. Paulus hat gesagt, ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt in mir. Er ist es, dem die Ehre gebührt. Leben ist Beziehung. Das heißt, ein Mensch, der nicht in Beziehung lebt, existiert, aber er lebt nicht. Nun die Frage, wie können wir Gott die Ehre geben? Und wieder ist hier Jesus unser Vorbild. Was bedeutet, und ich möchte es so angehen, was bedeutet bei Jesus Selbstverherrlichung? Wir reden ja, Selbstverherrlichung ist eigentlich eher ein negatives Wort, aber es wird dauernd praktiziert von uns allen, mehr oder weniger. Faszinierend, wie Jesus über Selbstverherrlichung geredet hat. Schlagt mal auf Johannes 12, Verse 23 bis 25. Verse 23 bis 25. Hier spricht Jesus über Selbstverherrlichung. Johannes 12, 23. Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen, das ist er selbst, Jesus, verherrlicht werde. Das heißt, Jesus sagt: Ich werde verherrlicht. Jetzt kommt die Frage, ja, wie sieht das aus, wenn du so verherrlicht bist, Jesus? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wisst ihr, was faszinierend ist? Selbstverherrlichung bei Jesus bedeutet nicht Erhabenheit, Sieg, Souveränität, sondern zu sterben. Sein Leben zu geben für andere. So definiert Jesus Selbstverherrlichung. Schlag's mal auf Johannes 21, ist auch faszinierend, dass das, wo Jesus zu Petrus spricht nach seiner Auferstehung. Johannes 21, Vers 18 und 19. Er fragt ihn zuerst, liebst du mich dreimal und so weiter. Wir kennen die Geschichte mehr oder weniger. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Johannes 21, 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und du gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, und jetzt hört gut zu, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Nach der Tradition wurde Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, weil er nicht gekreuzigt werden wollte wie Jesus. Und Jesus sagt, Petrus, du wirst mich sogar in deinem Tod verherrlichen. Das heißt, Jesus definiert Selbstverherrlichung völlig neu. Wenn man das Leben Jesus betrachtet, dann lernt man, biblisch gesehen ist erfolgreich bist du dann, wenn du opferst und gibst. Dann bist du erfolgreich. Nach der Bibel hat Jesus gesagt, ich verherrliche mich, indem ich sterbe. Siegen bedeutet, zu sterben, dann bist du der Sieger. Er definiert völlig neu, was Selbstverherrlichung ist. Herausragen ist zu dienen. Und wisst ihr was, Freunde? Ich muss das jeden Tag neu durchbuchstabieren, weil meine alte Natur macht das nicht. Ruhm ist, im Stillen zu lieben. Das ist Ruhm, wenn du im Stillen liebst. Cool sein. Ja, wir wollen ja cool sein. Die Jungen wollen cool sein, die Alten übrigens auch. Cool, weißt du, wann du cool bist? Wenn du anständig und freundlich lebst, dann bist du cool. Nach Jesus. Erhaben sein bedeutet demütig sein. Der Demütige, der ist erhaben. Und Verherrlichung ist manchmal am deutlichsten zu erkennen im Leid. Und es sind diese Menschen, die mich am meisten beeindrucken. Es sind diese Art von Menschen, die dieser Welt noch Hoffnung geben. Ein Beispiel, ein berühmtes Beispiel, ist der polnische Jude Janusz Korczak. Ich war letzten September wieder in Israel, durfte ich wieder eine Gruppe leiten. Es war eine nette Zeit, 2 Wochen lang. Und da war ich wieder zum zweiten Mal im Holocaust-Museum Yad Vashem in Jerusalem. Faszinierender Ort. Kein schöner Ort, aber ein sehr wichtiger Ort. Sollte jeder mal hingehen. Und in diesem Yad Vashem ist ein Denkmal aufgerichtet für einen gewissen Janusz Korczak. Er war ein bekannter Erzieher und Pädagoge während des Zweiten Weltkriegs. Er hat auch viele Bücher geschrieben. Und er kümmerte sich im Zweiten Weltkrieg um jüdische Waisenkinder in Warschau. Er war so bekannt durch seine Bücher, dass es für die Nazis nicht so einfach war, ihn einfach umzubringen. Und so boten sie ihm an, er soll ausreisen. Das ist übrigens die Skishow, gell? Braucht euch nichts denken. Sie boten ihm an, auszureisen, um sein Leben zu retten. Und Janusz Korczak entschied sich aber, bei den Kindern zu bleiben in Warschau. Nun, es war so, alle diese jüdischen kleinen und mittelgroßen Kinder und er selbst wurden im Todescamp Treblinka vergast und ermordet. Indem er bei diesen Kindern blieb, konnte er kein einziges Kind retten. Sind alle gestorben. Aber er konnte die Kinder davor bewahren, alleine zu sterben. Und im Tod hatten sie jemand, bei dem sie sich festhalten konnten. Frage ist, war sein Tod umsonst? Ich glaube nicht. Er ist bis heute eines der größten Beispiele von wahrer Menschlichkeit. Und im universellen Rahmen hat das Jesus für uns getan. Anstatt dass wir den Lohn der Sünde, und der Lohn der Sünde ist der Tod, dass wir für den selber und alleine bezahlen müssen und dabei draufgehen, ist er Mensch geworden, um an unserer Stelle und mit uns und für uns zu sterben. War der Tod Jesu umsonst? Hat er versagt? Wir wissen es besser. Er ist bis heute die Hoffnung für jeden Menschen, dass es einen Sinn gibt, warum ich dastehe, und dass ich ein Ziel im Leben habe, für das es sich lohnt zu leben. Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, wenn Christus einen Menschen ruft, dann ruft er ihn zu kommen und zu sterben. Das klingt für unsere Ohren heute negativ. Aber das ist eine unheimlich befreiende Botschaft. Damit komme ich zum letzten für heute Abend. Gott verherrlichen im Leib und im Tod. Wie können wir, wie sollen wir Gott die Ehre geben, auch und gerade im Leiden und im Tod. Es gibt verschiedene Tode, die wir sterben müssen, können, sollen. Zum einen ist es der körperliche Tod, den muss jeder sterben. Mit vielen Menschen kann man über den Tod gar nicht reden, denn sie verdrängen ihn, ignorieren das Thema. Aber einige von euch sind mittendrin. Vielleicht gerade deine Eltern oder Großeltern. Und du erlebst, wie die momentan es sich nur noch um Wochen, Monate handelt, wo sie sterben werden. Keiner von uns weiß es, ob er morgen noch lebt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal menschlich gesprochen. Aber bei gewissen Menschen sieht man, es kommt bald. Und man kann es nicht mehr verleugnen. Und als Kinder Gottes haben wir so eine Freiheit, selbst im Sterben, im körperlichen Tod, Gott zu verherrlichen, mit Frieden nach Hause zu gehen und mich freuen auf die bessere Zukunft. Hans-Joachim Eckstein hat das so schön gesagt. Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunde tot. Wenn du körperlich stirbst, ja, du stirbst, aber du bist niemals tot. Denn in dem Augenblick, wo du deinen Leib abgibst, bist du in der Gegenwart Jesu. Paulus hat gesagt in Philipper 1, mein Leben ist Christus, sterben ist mein Gewinn. Das heißt, wenn du morgen stirbst, Gratulation, gewonnen. Das Witzige ist, wir glauben das nicht mehr so richtig. Natürlich für die Hinterbliebenen ist es immer schmerzhaft, ist ganz klar. Aber für dich, den Christian kennt ihr alle, 11 Jahre lang Skilehrer und ist am Ende letzten Winter am 26. April tödlich verunglückt in der Lawine. Ist für uns sehr schade. Christian war ein wahnsinnig lieber Bruder und wir vermissen ihn. Aber er hat gewonnen. Er ist auf der besseren Seite, da wo wir alle einmal hinkommen. Das heißt, wir können auch im Tod, im körperlichen Tod, Gott die Ehre geben, weil wir eine Gewissheit haben. Zweitens, manche von uns müssen vielleicht dem Streben nach Komfort und Luxus sterben. Ich kenne dich nicht, aber ich kenne mich. Manchmal treffe ich Entscheidungen, die einfach am angenehmsten für mich sind und am einfachsten scheinen. Aber wir müssen uns fragen, vielleicht will Gott mich woanders haben. Vielleicht will Gott dich woanders haben. Nicht mehr in Deutschland. Vielleicht in China, Afrika, in Österreich, keine Ahnung. Bist du bereit dafür? Oder triffst du nur noch Entscheidungen, weil sie bequem sind? Dann müssen wir diesem absterben. Jesus sagt einmal, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft. Aber Jesus sagt nicht, nehmt mein Sofa auf euch, sondern mein Joch. Es ist ein Joch. Bedeutet auch Arbeit, Hingabe. Das Dritte, manche von uns müssen dem Glauben sterben, ein besserer Mensch zu sein. Freunde, sind wir mal ehrlich. Manche von uns glauben, etwas Besonderes zu sein. Mehr zu sein als unsere Mitbürger. Wir würden es nie so sagen, aber wir denken es. Wir fühlen uns ein bisschen herausragend unter diesem Fußvolk. Aber Freunde, wenn du das glaubst, kann ich dir bestätigen, du bist es nicht. Und ich auch nicht. Ich bin nur einer vom Fußvolk. Und du auch. Aber wir wachsen schon auf mit der Idee in manchen Elternhäusern, dass ich etwas Besonderes sein werde, hervorragen werde. Warum wollen wir hervorragend sein? Warum wollen wir von den anderen hervorragen? Wir lernen schon von den Eltern oft, dass wir die Stars im eigenen Film sind und die anderen dürfen gerne Nebenrollen mitspielen, aber mehr nicht. Ich kann mich immer erinnern, vor Jahren auf, ich bin im Bergrettungsdienst und da hatten wir einen Einsatz. Und nach dem Einsatz haben wir uns noch einmal in einer Hütte getroffen, die Bergrettungskameraden. Und da sind wir beisammen gesessen und ein Kamerad, der ist recht witzig, hat Witze erzählt, ist auch ganz witzig. Aber mit dem Bier, dann werden die Witze ein bisschen schmutziger. Und da war eine Frau in der Küche, die dort gearbeitet hat. Und dann wurde plötzlich auch die Frau ein bisschen zum Opfer seiner Witze. Und die meisten haben gelacht, fanden es witzig. Ich habe nachher mit einem Bergrettungskollegen gesprochen darüber und habe ihn gefragt, hättest du es eigentlich auch witzig gefunden, wenn die Witzfigur nicht diese ausländische Frau in der Küche gewesen wäre, sondern deine eigene Frau? Wäre es dann auch so witzig gewesen? Dann hat er gesagt, nein, eigentlich nicht. Er hat gesagt, ja, glaubst du, dass deine Frau besser ist wie die Frau in der Küche? Seht ihr, wir haben so ein Denken, wo wir glauben, wir sind hervorragend und Freunde, dem müssen wir absterben. Das ist ein Betrug. Es ist falsch. Wisst ihr, was eine gute Übung ist? Dir vorzunehmen, es ist wichtiger, dass ich die andere Person kennenlerne, als dass die andere Person mich kennenlernt. Jede Person, Gesundheit, jede Person ist ein Universum an Träumen und Sehnsüchten, genauso wie du. Und darum ist jeder Mensch gleich hervorragend. Viertens, manche von uns müssen vielleicht den Tod einer Sünde, einer schlechten Angewohnheit sterben. Wenn Zorn in unserem Herzen ist, nicht einfach zu sagen, ja, ich bin halt ein zorniger Mensch. Nein, da musst du vergeben. Wenn Gier in unserem Herzen ist, dann nicht nur sagen, ja, ich bin heute so. Nein, dann lern zu geben. Wir müssen dem sterben. Wenn du vielleicht ein Griesgram, ein Eigenbrötler bist, da hört man dann, ja, so bin ich heute, ich kann auch nichts dafür und die finden es vielleicht noch witzig. Es ist überhaupt nicht witzig. Es ist traurig. Dann geh so zu Jesus und sage ihm, Herr Jesus, ich brauche dich. Arbeite an mir. Und mach aus mir einen neuen Menschen. Und dann noch das Letzte, wahrscheinlich das Schwierigste, der Tod eines Traums. Für manche in diesem Raum, ich weiß es sogar, ist es der Wunsch nach einem Ehepartner. Es ist interessant, wir werden ja bereits großgezogen mit dem Traum, dass wir, ich rede jetzt als Mann, eines Tages die Traumfrau finden werden. Wir sagen schon zu unseren Kindern, ja, wenn du einmal verheiratet bist, dann. Wir sagen nicht, falls du mal heiratest. Wir sagen schon, wenn du mal heiratest. Oder wir sagen zu unserem Mädchen, du wirst einmal eine fantastische Mutter werden. Und Walt Disney und die Medien tun das ihre. Jeder Mann findet seine Traumfrau und umgekehrt. Und wenn es dann nicht geschieht, dann fühlen wir uns betrogen von Gott und vom Leben. Gott und das Leben haben uns vergessen und wir sind schockiert. Tatsache ist, nicht alle von uns sind verheiratet und nicht alle von uns werden heiraten. Es ist so. Kannst du dir eine Zukunft vorstellen, wo du nicht verheiratet bist und ein erfülltes Leben hast? Ein Leben, in dem du Gott ehrst, ein Segen bist für andere. Für viele von uns ist dieses Denken völlig fremd. Und es kann sein, dass dieser Traum sterben muss. Natürlich, Gott kann immer Träume zurückgeben. Und wir dürfen und sollen träumen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber an dieses Festhalten daran macht uns unglücklich und oftmals auch bitter. Ich bin der Überzeugung, in unserer Gesellschaft, auch unter Christen, honorieren und würdigen wir das Single-Sein viel zu wenig. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, keine Frage. Aber die Bibel würdigt und ermutigt das Single-Sein. Und das sollten wir tun.